Liebe, Affären, Schicksalsschläge, Mental Breakdown. Echte Stories, Tipps von Expertinnen. Das ist Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie. Mein Name ist Alexandra Pasi, ich arbeite beim Myself-Magazin und ich freue mich sehr, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier als Host, als Moderatorin unseres neuen Podcasts begrüßen zu dürfen. In Gesagt gefragt erzähle ich alle zwei Wochen die Geschichten von Frauen und Männern, die sich mit ihren Erfahrungen und Problemen an uns gewandt haben. Da geht es um Liebe, um Affären, um Schicksalsschläge und um psychische Herausforderungen oder sogar Erkrankungen. Danach spreche ich mit Expertinnen, die den Fall einordnen und wertvolle Tipps geben. So, jetzt geht's hier aber direkt los mit unserer ersten Folge. Und die dreht sich gleich um ein besonders pikantes Thema. Ein Thema, das bestimmt einige von euch kennen werden. Man ist seit Jahren in einer langen und sogar harmonischen Beziehung, im Bett läuft aber nichts mehr. Das geht unserer ersten Protagonistin genauso. Sie ist mit ihrem Mann seit einer Ewigkeit zusammen, die beiden haben aber seit 7 Jahren keinen Sex mehr. Ja, richtig gehört, seit 7 Jahren. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Für ihn scheint das kein Problem zu sein, für sie ist es allerdings ein ziemlich großes. Bevor wir gleich in ihre Situation einsteigen, möchte ich an dieser Stelle unsere heutige Expertin vorstellen und begrüßen. Heute bei uns in der Folge Paula Lambert, die wohl bekannteste Sex- und Beziehungsexpertin Deutschlands. Die allermeisten von euch werden sie durch ihre Show Paula kommt kennen. Und naja, ich sag mal so, gerade war sie noch auf großer Tour mit ihrem Programm Sex Education, die lustigste Gruppentherapie der Welt. Und jetzt ist sie schon hier bei uns. Hallo Paula.
Hallo.
Ja, dann lass uns jetzt doch gleich einsteigen in das Liebesleben unserer heutigen Protagonistin. Sie hat Myself ihre Geschichte detailliert geschildert, möchte aber gerne anonym bleiben. Wir nennen sie an dieser Stelle Marie. Und jetzt erzähle ich ihre Geschichte. Marc und ich sind bald 14 Jahre verheiratet. Viele halten uns für ein Vorzeigepaar. Wir sind Ende 30, attraktiv, wir haben gut bezahlte Jobs, die wir mögen. Ich als freiberufliche Grafikerin, er als Personalberater für Großunternehmen. Unsere beiden Jungs sind hinreißend. Sonnenscheinkinder, die gern in die Schule gehen. Glücksfälle eben. Wie Marc auch. Mein Mann ist charmant und gesellig. Anbetungswürdig finden meine Freundinnen. Einziges Manko? Wir schlafen seit 7 Jahren nicht mehr miteinander. Wir hatten nie ein ekstatisches Sexleben, aber das, was wir hatten, passte zu uns. Der Verlust unseres Sexlebens war ein schleichender Prozess. Marc signalisierte immer seltener Verlangen, bis er es ganz verlor, so beiläufig wie unsere Kinder ihre Milchzähne. 7 Jahre ist es her, dass ich ihn noch einmal verführen wollte, nach Ratgebermanier. Die Kinder waren bei meinen Eltern, eisgekühlter Champagner stand neben dem Bett. Ich trug unter meinen normalen Klamotten sündhaft teure Dessous. Doch als ich Marc ins Schlafzimmer dirigierte, reagierte er geschockt. Nicht unsanft, aber bestimmt wies er mich ab. Eine peinliche Aktion für uns beide. Und für mich eine kleine persönliche Vorhölle. Und diese Vorhölle war eisig und einsam. Meinen Freundinnen möchte ich von dieser Vorhölle nicht erzählen. Ich will nicht ihre mitleidigen Blicke sehen oder ihre peinlich berührten Mienen, wenn sie Marc und mir auf einer Party begegnen. Ich möchte auch nicht, dass sie Marc als kalt oder lieblos verurteilen, denn das ist er nicht. Wir lachen miteinander. Wir teilen unsere kleinen und großen Erlebnisse. Unsere Niederlagen, unsere Erfolge, ja, wir genießen unser Familienleben und die Gegenwart des anderen. Und wir küssen uns. Allerdings wie innige Freunde und nur außerhalb des Bettes. Wieso nichts los ist bei uns im Schlafzimmer? Monatelang habe ich nach den Gründen gesucht. Als Laienpsychologin mit Selbsthilfebüchern und Studien über Hormone und die Biochemie des Körpers. Ich weiß seitdem, dass Phasen sexueller Gleichgültigkeit in langen Ehen der Normalfall sind. Und 3-mal Sex pro Woche die Ausnahme. Aber warum mein Mann 7 Jahre Enthaltsamkeit dem Sex mit mir vorzieht, das ist mir immer noch nicht klar. Sicher, es gibt Hinweise, die ein fatales Strickmuster ergeben. Wir waren lange Freunde, bevor wir ein Paar wurden. Sex stand immer an zweiter Stelle und blieb es auch. Marks Mutter starb, als er 6 Jahre alt war. Sein Vater ist liebevoll, aber distanziert. Er drückt Zuneigung nie körperlich aus. Impulsive Zärtlichkeit wurde Marc also nie vorgelebt. Die Geburt unseres zweiten Kindes war kompliziert. Ein Jahr später bestand bei mir sogar Verdacht auf Brustkrebs. Unsere Familie schien bedroht. Der Schluss lag nahe, dass Marks Erfahrungen vom Verlust und der Verletzbarkeit geliebter Menschen seine Lust nach Sex, der immer eine animalische, egoistische und aggressive Komponente hat, dämpften. Ich fragte ihn, ob er Angst habe, mir weh zu tun oder mit Krankheit konfrontiert zu werden, wenn er mich berührt. Und ich wurde enttäuscht, allerdings anders, als ich dachte. Mark stimmte mir zu, so nachdrücklich, als sei er erleichtert, endlich eine gute Ausrede für seinen rätselhaften Lustverlust zu haben. Seine Kindheit war also nicht die einzige Erklärung. Ich las über asexuelle Menschen, die, ohne gestört zu sein, einfach keinen Sex mögen. Gehört Mark dazu? Ich versuchte es mit naheliegenderen Erklärungen. Eine schmerzhafte Übung und immer auch ein heimlicher Vertrauensverrat. Ist er vielleicht verdeckt oder gar unbewusst homosexuell? Will er eine Potenzstörung verbergen oder eine Affäre? Dafür sprach und spricht wenig. Von seiner Arbeitszeit mal abgesehen, sind wir so gut wie immer zusammen. Auch bei mir selbst habe ich nach Gründen gesucht, wie Frauen das eben so machen. Bin ich nicht sein Typ? Oder leidet er am Ende nur an Testosteronmangel, der mit Medikamenten zu behandeln wäre? Es gibt hunderte von möglichen Gründen. Emotionale, psychische, ernsthafte, behebbare und unabänderliche. Ich habe jeden einzelnen zigmal durchgespielt. Doch um den richtigen herauszufinden und die Situation zu ändern, müsste Mark darüber reden. Ich habe es versucht und bin gescheitert. An diesem Punkt macht mein sonst so kommunikativer Mann komplett dicht. Er lehnt es ab, über eine Paartherapie überhaupt nur nachzudenken. Meine wenigen, meist in leicht berauschtem Zustand gestarteten Vorstöße mündeten darin, dass Mark wegging, peinlich berührt wegschaute wie bei meinem Verführungsversuch oder vage Versprechungen machte, die am nächsten Morgen vergessen waren. Auch ohne Selbsthilfebücher ist mir klar, dass er von sich aus nichts ändern wird, solange ich keine Konsequenzen ziehe. Nur wie sollten die aussehen? Womit sollte ich ihm denn drohen? Lust kann man ebenso wenig erzwingen wie Liebe und die bekomme ich ja von ihm. Ich will keine gefährliche Liebschaft, die die wichtigsten Beziehungen meines Lebens bedrohen könnte. Die zu Mark und meinen Kindern. Unser Leben ist eben nicht nur perfekte Fassade. Es fühlt sich in verdammt vielen Momenten perfekt für mich an. Mark hält als Partner mehr, als die besten Tinder-Profile versprechen. Mark ist als Vater so unschlagbar wie unersetzlich. Deshalb denke ich manchmal, dass fehlende Erotik ein kleiner Preis für Harmonie und eine intakte Familie ist. Doch wenn ich nachts neben ihm liege, Sehnsucht nach Nacktheit und Berührung habe, schlägt mein heroischer Verzicht auf Sex in Wut um. Es heißt doch immer, Männer bräuchten Sex. Mehr als 100 erotische Impulse sollen täglich durch ihre Köpfe jagen, sie empfänglich für Verführung machen. Was sagt das über den Mann aus, den ich liebe? Oder über mich? Als neulich mein Grafikprogramm streikte, benutzte ich seinen Computer und fand im Browserverlauf einschlägige Websites. Nichts Homoerotisches, keine virtuellen Fetisch- oder Gruppensex-Treffpunkte, sondern einfache Pornografie. Männer treiben es mit Frauen in gängigen Stellungen. Was mich an seiner Entscheidung für einsame Orgasmen traurig macht, ist die Tatsache, dass er durchaus sexuell zu erregen ist. Nur eben nicht von mir. Noch immer nehme ich die Pille, weil ich die Hoffnung nicht aufgebe. Was ich am meisten vermisse, sind nicht die Orgasmen oder das schweißtreibende Austesten neuer Stellungen, obwohl das schön wäre. Ich vermisse einen Partner, der mich begehrt. Ich will einen Mann, der in unbeobachteten Momenten kurz seine Hand unter mein Top gleiten lässt. Ein Mann, der mir auf einer langweiligen Party unanständige Angebote ins Ohr flüstert. Ein Mann, der mir geheime Zeichen gibt, weil er sich auf später freut. Wenigstens hin und wieder. Eine Ehe ohne Sex muss ohne solche Flirt- und Anmachspielchen auskommen. Stattdessen hat sie peinliche Momente. Wenn Mark oder ich beim Fernsehen in eine harmlose, erotische Szene seppen, zucken wir beide zusammen oder erstarren auf dem Sofa. Wenn ich einen Artikel über Paare in der sexuellen Flaute entdecke, reizt es mich, ihn rot angestrichen in Marks Aktenkoffer zu legen. Ja, vielleicht um ihn zu provozieren. Es tut weh, sich vorzustellen, dass der erotische Funke vielleicht endgültig erloschen ist. Dass ich meine Sexualität nie mehr mit Mark ausleben werde, mich bald unsichtbar fühle. Vielleicht werde ich irgendwann eine Affäre haben. Aber sie wird mir nicht das geben, wonach ich mich sehne. Sex mit dem Mann, den ich liebe.
Puh, ich bin mir sicher, jeder, der schon mal in einer solchen Situation gesteckt hat oder
der das einfach selbst schon mal hinter sich hat, kann total nachempfinden, wie Marie sich fühlt. Oder was sagst du, Paula?
Absolut, absolut. Vor allen Dingen eben, wenn Kinder involviert sind, da trifft man keine leichtfertigen Entscheidungen. Und es tut mir einfach wahnsinnig leid für alle Beteiligten.
Ja, du bist ja heute hier bei uns in der Folge als Sex- und Beziehungsexpertin. Und sag mal,
dein erstes Gefühl, du hast gerade schon gesagt, es tut dir wahnsinnig leid. Was empfindest du noch, wenn du hörst, dass Marie irgendwie, ne, seit 14 Jahren sind die beiden glücklich zusammen, sie sind es bis heute, aber es gibt einfach keinen Sex mehr?
Ich möchte das Wort glücklich challengen, weil Marie ein ganz, ganz wichtiger Teil der Beziehung fehlt. Und das ist Körperlichkeit, Sex, Intimität. Und ich glaube, dass es kein Richtiges im Falschen gibt.
Melden sich eigentlich viele Frauen und Männer bei dir mit dieser Thematik? Sie ist ja bestimmt nicht allein damit.
Nee, also Marie ist gar nicht alleine damit. Es gibt ganz, ganz viele. Und witzigerweise ist es jetzt auch auf der Live-Tour so gewesen, dass viele Frauen, es sind logischerweise mehr Frauen im Publikum gewesen, aber die haben sich häufig darüber beklagt, dass sie deutlich mehr Sex wollen als ihr männlicher Partner oder dass sie überhaupt Sex wollen und der männliche Partner nicht. Und ich glaube in der Tat, dass Pornokonsum da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Man weiß nämlich, dass Menschen, die sehr, sehr viel Porno konsumieren, nicht nur einen veränderten Frontalkortex haben, also man sieht tatsächlich eine veränderte Hirnstruktur im MRT, sondern auch ein ganz, ganz starkes Suchtverhalten. Und Pornos sind so leicht zu kriegendes Dopamin, dass echter Sex dagegen nicht mehr ankommt. Und dann brauchst du ein Stimulationslevel, was normaler, ja, zwischenmenschlicher Sex einfach gar nicht leisten kann.
Also würdest du sagen, jeder, der eigentlich regelmäßig Pornos schaut, der muss sich im echten Leben schon real mehr anstrengen, damit er wieder ein gutes Sexleben hat?
Trifft natürlich nicht auf jeden zu, aber es ist schon eine signifikante Zahl, die da Probleme mit hat. Und da wir dieses Phänomen jetzt so häufig beobachten, schließe ich da schon auf einen engen Zusammenhang.
Ich finde das total interessant, vor allem, dass du gerade gesagt hast, dass viel mehr Frauen das eigentlich einfordern. Ich glaube, wenn man so allgemein darüber nachdenkt, würde man ja eher immer denken, ja, Männer wollen mehr Sex.
Naja, das ist jetzt bei meinen Leuten so, weil ich hauptsächlich weibliches Publikum habe. Wenn man Männer fragt, gibt es natürlich sicher ganz, ganz viele, bei denen es genau andersrum ist. Aber die Sexualität ist ein Problem in Langzeitbeziehungen inzwischen. Und vor allen Dingen ist es ein Problem, dass viele sich weigern, daran zu arbeiten. Und das ist das, was mich so traurig macht. Also da hast du eine Beziehung, die zumindest so, wie sie es beschreibt, auf einem bestimmten Level gut funktioniert. Und einer der beiden sagt, nö, ich sehe da eigentlich gar keinen Handlungsbedarf. Für mich ist alles in Ordnung. Und für mich bedeutet sowas, er steigt aus der Beziehung aus, weil er sagt, deine Bedürfnisse sind mir nicht wichtig genug, um über meine Bequemlichkeit hinwegzusehen.
Dieser Teil hat mich auch besonders berührt, weil er ja auch sagt, er möchte überhaupt nicht sich gar nicht zusammensetzen, nicht darüber sprechen. Und da kann man ja schon ein bisschen dran verzweifeln, wenn man in so einer Situation steckt.
Ja, absolut. In Beziehungen gibt es ja auch immer Abhängigkeiten, wirtschaftlicher Natur, emotionaler Natur. Man hat vielleicht ein bestimmtes Bild, das man den Kindern vorleben möchte und. Ich kann bloß wirklich jedem raten, daran zu denken, dass man nur einmal lebt, ein einziges Mal. Und dass alles, was man den Kindern vorlebt, eben auch das verzweifelte Schweigen innerhalb einer Beziehung, das kriegen die mit. Und die denken irgendwann, diese Art Lieblosigkeit ist normal. Oder Lieblosigkeit ist es ja nicht, aber dieser Mangel an körperlichem Austausch, dieser Mangel an Bereitwilligkeit zur Intimität, dass das normal ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht gut ist für Kinder.
Kinder lernen ja im Endeffekt dann, okay, meine eigenen Bedürfnisse sind nicht so wichtig.
Ganz genau. Und wenn Kinder das lernen, wird man als Elternteil sehr, sehr schnell, sehr, sehr gewahr, dass man denen einen Mist vorgelebt hat. Also wenn man ein bisschen mit offenen Augen durchs Leben geht. Und das ist da die Gefahr. Ich höre das natürlich total oft. Ich habe einen Podcast, der heißt Paula Lieben Lernen. Und dort kommen Menschen zu mir mit schwierigen Beziehungsmustern oder für sie verwirrenden Beziehungsmustern. Aber sonst, eigentlich sind wir glücklich, höre ich so oft. Aber wie kannst du glücklich sein, wenn die Hälfte deiner Bedürfnisse oder ein Drittel zumindest gar nicht wahrgenommen wird? Das bedeutet, dass du dich niemals ausleben kannst. Und es gibt erfüllende Beziehungen. Man muss daran arbeiten und man muss vielleicht vorher danach suchen, aber es gibt sie.
Was würdest du denn sagen, wo wir gerade mal beim dran arbeiten sind? Vielleicht nochmal grundsätzlich, woran liegt es denn überhaupt, dass in Langzeitbeziehungen so viele Paare damit Probleme haben, noch erotisch zueinander zu sein, Sex zu haben, Intimität zuzulassen?
Das liegt ganz klar daran, dass wir alle völlig überfordert sind und auch in Beziehungen dann sich relativ schnell so eine Funktionalität einstellt, die nur noch darauf abgestimmt ist, wer macht was, wer übernimmt welche Aufgaben und wie kriegen wir irgendwie den Alltag hin. Und diese Paarzeit, die bleibt völlig auf der Strecke und das rächt sich dann halt irgendwann.
Ich meine, wenn beide die Sexualität nicht stört, okay. Also wenn quasi beide einfach das Gefühl haben, ja, ohne passt auch, dann ist fein. Aber absolut. Hier jetzt, wie in dem Fall, wo nur einer der beiden Partner sagt, Stichwort arbeiten, ne? Wie arbeitet man daran?
Genau, also es muss immer für beide passen.
Mhm.
Jeder hat so seine Themen, die ihm wichtig sind oder ihr, und der andere muss sich drauf einstellen. Und wenn aber einer sagt, okay, meine Bedürfnisse kommen hier überhaupt nicht zur Geltung, die werden nicht geachtet und sogar missachtet, ganz bewusst, indem jemand sagt, ja, Pech gehabt, finde ich, ist die Beziehung vorbei. Da muss man wirklich dann die Öhrchen anlegen und sagen, okay, will ich so die nächsten 20 Jahre weiterleben mit diesem absoluten Mangel, der Auswirkungen hat, das weiß man ja aus Studien. Also dieses still empfundene Unglück über den Mangel daran, zum Beispiel an körperlichem Austausch, der macht etwas mit einem, der kann einen richtig krank machen. Und wie gesagt, ich würde hier immer, weil die Erwachsenen können ihren eigenen Mist machen und auslöffeln, dass die Bedürfnisse der Kinder im Auge behalten. Und die Kinder haben das Recht darauf, gesunde Beziehungsmodelle vorgelebt zu bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich fand es gerade interessant, dass du sagst, dann ist eigentlich die Beziehung vorbei, weil ich glaube, viele lügen sich ja selbst dann schon noch über Jahre in die Tasche und sagen, naja, aber
so schlimm ist ja nicht.
Ja genau, so schlimm ist ja nicht, kriege ich schon wieder hin oder ach, das ist nur vorübergehend und schwupps sind 5 Jahre rum oder 7 wie in dem Fall. Ist es denn so, dass diese Art von Beziehung irgendwann wie automatisch in der Trennung endet oder ist es dann einfach mehr so eine stille Trennung, man ist noch zusammen, aber man wird sich irgendwann immer mehr egal.
Ja, ich glaube, man wird sich sehr, sehr schnell relativ egal. Im Grunde ist sie ihm ja schon egal, weil er als erwachsener Mann nicht schafft zu sagen, okay, pass auf, ich sehe ein, da ist Arbeit zu tun und die tun wir gemeinsam. Und ob was sein Motiv ist, ob er Angst davor hat, ob er sich schämt, ist in dem Fall irrelevant, finde ich, weil sie jetzt relativ lange schon gesagt hat, pass auf, ich wünsche mir, dass wir was dran machen. Und er sagt ebenso lange, nö, machen wir nicht. Und manchmal brauchen die Leute wirklich einen Schubser oder einen festen Tritt gegens Knie, damit sie sich weiterentwickeln. Und häufig ist dieser Tritt nicht so schön für keinen der Beteiligten, aber manchmal auch nötig. Und ich habe Freundinnen, die so viele Jahre verschenkt haben in unglücklichen Beziehungen. Es tut mir wirklich für jeden leid, der das macht. Es tut mir sowieso leid, wenn Beziehungen so,
ja, wenn die so laufen, wie sie laufen,
lieblos sind.
Mhm.
Das finde ich schon, das ist keine Kleinigkeit zu sagen, das interessiert mich nicht. Ist es einfach nicht. Und es wird gerne so hingenommen, weil es ja praktisch ist. Und für die Kinder, dann merken die nichts, dann leben wir halt so um sich herum. Aber sie sagt ja auch ganz klar, sie möchte keine Affäre haben. Sie möchte auch keine Nebenbeziehung haben. Das ist ja auch alles anstrengend und kompliziert und finde ich total nachvollziehbar.
Ja, ne, weil ich glaube, der erste Gedanke wäre so, ja, okay, dann soll sie sich halt jemand anders suchen, aber so einfach ist es nicht.
Nee, das geht ja von ihrer Lebenszeit auch weg und bedeutet für sie totale Unruhe und Ungewissheit und da muss doch erstmal jemand finden, der das mitmacht, einfach so.
Gehen wir mal davon aus, das Paar wäre bereit, daran zu arbeiten, daran zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal unser Sexleben an und versuchen, das zu lösen. Wie könnte das gelingen?
Ja. Ich bin ja total Team-Paartherapie. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Maßnahme. Ich würde das immer machen, bevor es zu spät ist. Nicht, wenn man merkt, Gott, jetzt ist hier wirklich kurz vor knapp, weil man einfach dort neue Kommunikationsstrategien lernt und einander verstehen lernt durch den Blick eines Dritten, der neutraler ist logischerweise. Und in der Paartherapie würde, in dem Fall, würde er mitmachen, sicher herauskommen, dass er durchaus Motive hat für das Nicht-Körperlich-Sein. Möglicherweise liegt es an der Pornografie, vielleicht liegt es auch am Elternhaus, dass er ganz, ganz schwieriges Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit hat. Vielleicht schämt er sich, weil er irgendwie das Gefühl hat, er ist nicht männlich genug in seiner Performance quasi als Familienvater und Miternährer. Was weiß ich, ja, es gibt 10.000 Gründe.
Mhm.
Aber all diese Gründe kommen heraus, wenn man die Tür öffnet zu Orten, die einem unangenehm sind. Und das ist der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen das nicht machen, weil Therapie immer unangenehm ist. Das ist peinlich, das ist beschämend, das ist Kopfschütteln auslösend. Also das ist kein kleines Ding.
Und ja, verständlich, aber so wichtig, ne?
Und es ist tolle Arbeit mit vernünftigen Paartherapeuten. Es gibt natürlich auch eine Menge Quacksalber da draußen. Aber gerade habe ich gehört, dass jemand ein Paartherapeut geraten hat zu einem notorischen Schwindler. Der soll sich alle 5 Minuten sagen, ich werde nicht lügen. Das ist natürlich Käse.
Ja.
Also das geht okay, ja gar nicht an die Ursache.
Nee.
Aber diese Arbeit tun ganz, ganz viele Menschen nicht und darum werden sie sich für immer auf einem bestimmten Level durchs Leben bewegen. Und dann gibt es Leute, die wachsen und die sind einfach dann ein paar Stufen höher und diese Leute passen nicht zusammen. Das geht einfach nicht auf Dauer.
Ist auch so, der eine Part ist vielleicht super selbstreflektiert und er kann auch gut ausdrücken, was er oder sie möchte, wohingegen der andere eben stillschweigt.
Ja, genau.
Wenn wir uns die Affärensituation nochmal anschauen, für den einen oder anderen, ich glaube, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden denken, wow, hatte ich schon mal, wenn man sich da so Umfragen anschaut, ist das ja durchaus eine Lösung für den einen oder anderen. Inwiefern kann sowas denn funktionieren? Oder gehen wir mal nicht aus dieser Affären-Lügensituation aus, sondern würde es denn auch helfen, eine Beziehung zu öffnen für einen gewissen Zeitraum?
Ja, das muss man halt miteinander besprechen. Natürlich könnte das helfen, wenn die beiden sagen, pass auf, dieses Mutter-Vater-Ding funktioniert zwischen uns gut. Wir sind auch happy, wenn wir sonntags zusammen Kuchen essen können oder was weiß ich, was die Leute so machen. Dann kann man das natürlich machen. Da muss der andere aber mit eingeweiht sein. Was man nicht weiß, ist, ob der Mann in diesem Falle vielleicht nicht auch den sehnlichen Wunsch hat, mit irgendjemand anderem zusammen zu sein und zu feige ist, das zu beenden. Das kann auch sein. Und darum ist einfach das Gespräch so wahnsinnig wichtig. Und es gibt unendliche Möglichkeiten, Beziehungen zu führen heute. Wir brauchen uns ja gegenseitig nicht mehr unbedingt. Man sagt so voraus, dass bis 20, 30, 45% aller Singles, aller Frauen Single bleiben. Warum? Weil sie wirtschaftlich unabhängig sind, weil sie erhöhte Beziehungserwartungen haben, die nicht mehr mit den tradierten Vorstellungen einhergehen und weil sie mehr Zeit in die Selbstentwicklung, in die persönliche Entwicklung stecken möchten.
Ja, das heißt ja auch immer wieder, Single-Frauen sind mit sich einfach glücklicher, irgendwie im Leben zufriedener.
Ist die glücklichste Bevölkerungsgruppe,
ja.
Ab einem gewissen Alter, nicht in den frühen 20ern oder so, aber dann. Und das wird für die Männer zwangsläufig zum Problem. Wenn die sich der Entwicklung verweigern, dann werden sie allein dastehen.
Ja, so hart ist es, ne? Aber ich meine,
und Männer sterben,
nicht aufhalten.
Männer sterben früher alleine. Auch das weiß man. Männer schlafen auch schlechter alleine, während Frauen besser alleine schlafen. Also die müssen sich bewegen. Und das betrifft auch Maries Mann. Er muss sich bewegen, sonst ist Marie irgendwann auf die ein oder andere Weise weg.
Das ist ja am Anfang auch so ganz schön gesagt, mit Kindern nochmal viel schwieriger, diese ganze Thematik, Sexlosigkeit in einer Langzeitbeziehung. Wenn man jetzt sagt, okay, als Paar, man geht zur Paartherapie mit Kindern, aber noch schwieriger, das umzusetzen im Alltag, oder? Weil ich meine, Zeit, Distanz, alles Mangelware. Wie schafft man das denn da?
Ja, man muss es halt wollen. Und Kinder sind schon ein krasser Faktor. Man weiß ja auch, dass das persönlich empfundene Glücksempfinden sinkt mit Kindern in den ersten Jahren. Das steigt dann erst später wieder, weil es einfach wahnsinnig stressig ist und weil gar keine Zeit mehr für einen selber ist. Aber nichtsdestotrotz darf man, wenn man eine Beziehung führen möchte, die Beziehungsarbeit eben nicht vernachlässigen. Und das bedeutet, dass man sich wirklich anstrengen muss, einfach, dass das alles funktioniert. Sich verabreden, Räume schaffen, dafür sorgen, dass die Kinder bei anderen zum Spielen sind, ein kleines Date ausmachen und so weiter. Also wieder dieses, ich meine dich, in die Beziehung bringen.
Sich ganz bewusst auch wieder sehen und wahrnehmen, oder?
Genau, genau. Und es gibt eine sehr schöne Studie aus Kanada, die hat herausgefunden, wie man Sex in Langzeitbeziehungen wieder so entfachen kann. Das wird jetzt bei den beiden nicht funktionieren, weil da steckt der Karren definitiv zu tief im Dreck. Aber bei so Leuten, wo es einfach nur so ein bisschen Nickerchen macht, die können etwas Abenteuerliches zusammen machen. Also keine Ahnung, Fallschirmspringen, ins Horrorhaus gehen und so weiter, wo halt der Adrenalinspiegel steigt. Weil man hat festgestellt, dass durch diese scheinbare Gefahrensituation der Partner und die Partnerin dann voneinander wieder in völlig neuem Licht betrachtet werden und man die wieder als vertrauensvolle Teamperson einfach wahrnimmt. Und in Blutuntersuchungen hat man dann gesehen, dass der Hormonspiegel im Grunde wieder dem von frisch Verliebten entspricht.
Das ist ja super interessant.
Ja, fand ich auch. Also über 70% haben berichtet, dass ihr Sexleben danach deutlich besser wurde. Weiß nicht, wie lange natürlich, aber das kann man natürlich wieder und wieder machen. Ne? Man muss halt raus aus diesem Alltag. Alltag ist der totale Killer.
Und im Endeffekt kann man sich ja auch so kleine Mikroabenteuer schaffen im Alltag. Wenn jetzt nicht jedes Mal das riesige Abenteuer auf sich warten lässt, aber mit ein bisschen Kreativität kriegt man ja auch irgendwie ganz spannende Ideen hin, die vielleicht auch in der eigenen Stadt umzusetzen sind, die dann auch aufregend sind und weg vom Alltag.
Na klar, man muss es halt, wie gesagt, wollen und man muss sich bemühen und vor allem den anderen und dessen Bedürfnisse im Blick behalten.
Würdest du also sagen, wenn man daran arbeiten will, das kann man durchaus schaffen, solange noch nicht alles verloren ist, solange quasi die Zeitspanne noch nicht zu groß ist, dann kann man das durchaus hinkriegen?
Ja, also die Gottman, das Ehepaar Gottman, die berühmten Paarforscher aus den USA, die haben festgestellt, dass es tatsächlich einen Hauptfaktor gibt, der dafür sorgt, dass eine Ehe nicht mehr zu retten ist. Und dieser Faktor heißt Verachtung. Sobald Verachtung im Spiel ist, ist das Ding gelaufen. Von Verachtung kann man sich nicht erholen.
Und wenn wir über Verachtung sprechen, was würdest du sagen, wie zeigt sich Verachtung in Beziehungen?
In der Art, wie wir über den Partner denken, wie wir über ihn sprechen, wie wir ihn behandeln. Eigentlich in jeder Phase dieser Beziehung. Und das Problem bei Verachtung ist, die sickert so ganz langsam ein. Und irgendwann hat sie alles durchsetzt wie so ein Pilz. Und dann ist einfach das Ding zerfressen. Da weiß ich jetzt nicht, wie es bei Marie aussieht, aber Unglück kann halt auch zu Verachtung führen.
Ja, ich finde definitiv ganz viele spannende Punkte, die man sich hier einmal bewusst werden, ne, die man sich bewusst machen muss, was alles damit in Zusammenhang steht, wenn man in so einer langen Beziehung ist und runtergebrochen ist es ja aber dann doch wieder nur, wenn man sich gegenseitig nicht zuhört, die Bedürfnisse des anderen nicht wahrt, dann lieber weglaufen. Oder?
Ja, oder nicht weglaufen, aber Köfferchen packen zumindest.
Genau, Köfferchen packen, alles klären und die Sache beenden.
Ja, sauber. Nicht so einen langsamen Tod sterben, sondern einfach sagen, wir haben es versucht und es ist nicht gelungen und das ist okay.
Ja, und ich glaube, das bedarf im Endeffekt auch oft den meisten Mut, ne, dass man sich was eingesteht und wirklich eine richtige Veränderung herbeiführt.
Ja, genau. Und ich garantiere, dass jeder Schritt nach oben ist einfach der richtige.
Was wäre denn dein abschließender Tipp oder deine aus deiner persönlichen Erfahrung, aus einer Erfahrung mit Frauen, Männern, die du kennengelernt hast, nochmal so als Fazit?
Liebe Männer, wir wissen, dass ihr Gefühle habt und wir wissen auch, wo die sind. Ihr müsst jetzt endlich anfangen, sie wirklich frei herauszulassen. Wir sind alle bereit dafür und wir würden uns echt freuen.
Vielen Dank, Paula, für deine Antworten, deine Zeit und deine Tipps. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass unser Podcast natürlich keine Paartherapie oder jegliche andere Form der Therapie ersetzt. Das war sie jetzt also auch schon, unsere allererste Folge. Und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt: Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie.